Unser heutiges Thema ist das sogenannte Computergrundrecht. Es ist noch gar nicht lange her, es war Ende Februar, Anfang März diesen Jahres. Da hat ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts für einige Aufregung gesorgt. Und vor allen Dingen auch für viel Lob für die oberste Gerichtsinstanz der Bundesrepublik. Das Bundesverfassungsgericht hat nämlich ein Grundsatzurteil gefällt in Sachen Ausspionieren von Computern. Anlass war ein Gesetz des Landes Nordrhein-Westfalen, genauer Änderungen im nordrhein-westfälischen Verfassungsschutzgesetz von Ende 2006. Die sehen die Möglichkeit von heimlich durchgeführten Online-Untersuchungen von Computern durch Sicherheitsbehörden vor. Sie verleihen damit der Geheimdienstpraktik, persönliche Daten auf PCs auszuspionieren, den Status eines juristisch einwandfreien, alltäglichen Mittels, wie es ja auch vom Bundesinnenminister geplant ist. Nordrhein-Westfalen ist in dieser Frage vorgeprescht und hat mit seinem neuen Verfassungsschutzgesetz seinen Landesverfassungsschutz ermächtigt, heimlich in den Dateien von privat genutzten Computern herumzuschnüffeln. Gegen diese juristisch erteilte Genehmigung, ohne Kenntnis der Betroffenen, ihre Computerdateien zu durchsuchen, haben verschiedene Personen geklagt, unter anderem eine Journalistin, ein Mitglied der Linkspartei und ein ehemaliger Innenminister der FDP. Im Wesentlichen machen sie drei Einwände geltend. Mit verdeckten Online-Untersuchungen könne allgemein tief in die Privatsphäre von Personen eingegriffen werden. Dann das Gesetz, das auch einen Eingriff in das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung darstelle, sehe keinen sogenannten Richtervorbehalt mehr vor. Die Untersuchungen müssten also nicht vorab durch richterlichen Beschluss abgesegnet werden. Und letztlich, der Verfassungsschutz dürfe aktiv, wie es im Fachjargon heißt, Kommunikationseinrichtungen des Internet, also etwa Chatrooms, besuchen und dort an ihnen teilnehmen. Also aktiv an ihnen teilnehmen. Das gebe seinem Auftrag, der eigentlich im Observieren bestehe, eine ganz neue Dimension. Ende Februar nun ist das Urteil gefällt worden und Karlsruhe hat den Klägern in entscheidenden Punkten Recht gegeben und die entsprechenden Änderungen im nordrhein-westfälischen Verfassungsschutzgesetz von Ende 2006, mit denen heimliche Online-Durchsuchungen gestattet werden sollten, zu Fall gebracht. Das politisch-liberale Deutschland freut sich, der frühere Bundesinnenminister Baum, der unter anderem gegen das Gesetz geklagt hatte, jubiliert über diesen, Zitat, Meilenstein. Nach einmütiger Auffassung aller Freunde des liberalen Rechtsstaats, so vermeldet die SZ vom 28. Februar, ein historisches Urteil, das die Bürger ziemlich generell und umfassend bei der Nutzung ihrer Computer vor dem Zugriff des Staates schützt. Für uns vom Forum Gegenstandpunkt Grund genug, uns die Sache mit dem neuen Grundrecht und dem Schutz, den die computerusenden Bürger ab jetzt genießen, einmal etwas näher anzuschauen. Die folgenden Fragestellungen und Gesichtspunkte sollen dabei heute zur Sprache kommen. Worin besteht der Schutz, den das neue Computergrundrecht bietet? Also, wovor schützt es, aber auch wovor schützt es nicht? Wer greift wen wie an, sodass der Ruf nach einem Grundrecht für Computer laut wird? Oder auch, wer hat hier welches Schutzbedürfnis angemeldet? Elisabeth, was hat es mit dem Karlsruher Urteil auf sich?
Ja, hallo. Ich will vielleicht, bevor wir auf das Urteil noch näher eingehen oder überhaupt auf das Urteil eingehen, noch zu den Reaktionen auf dieses Urteil noch ein paar Bemerkungen machen. Du hast ja schon gesagt, das politisch-liberale Deutschland hat sich sehr gefreut über dieses Urteil. Auffallend ist allerdings eins. Es sind nicht nur die Kläger, also die, die meinen, mit dem neuen Grundrecht habe der Bürger jetzt einen umfassenden Schutz gegen staatliche Übergriffe, die mit dem Ausgang von diesem Prozess sehr zufrieden sind. Witzig ist, dass auch die angegriffene Seite, also der Innenminister und seine Kollegen aus den Ländern, also genau die, die mit den neuen Techniken der Kontrolle und Ausspähung inklusive der gesetzlichen Lizenzen dafür Deutschland ja immer sicherer machen wollen, auch die, gegen die geklagt wurde, die sehen sich im Schnitt mit diesem Urteil aus Karlsruhe gut bedient. Die FR, die zitiere ich jetzt mal als die Zeitung, die sich dem Standpunkt der Kläger zugehörig gefühlt hat, die feiert das Urteil zum Beispiel als Zitat, Schlag gegen die Phalanx jener Innenminister in Bund und Ländern, in deren Amtsverständnis die Ordnung stets vor Freiheit und Gesetz rangiert. Das war die FR vom 28.02. Und dieses Lob aus der Ecke des liberalen Deutschlands kontrastiert schon sehr auffällig mit der Gelassenheit, mit der ein Schäuble das Urteil kommentiert. Der Bundesinnenminister hat sich nämlich in der Tagesschau auch in dieser Zeit sinngemäß wie folgt zu Wort gemeldet. Er wisse jetzt, was er zu tun habe und er wolle nun mit seinem Ministerium und seinen Kollegen die aus Karlsruhe gesetzten Vorgaben rasch umsetzen. Das ist schon interessant, weil so redet ja nicht jemand, der das Gefühl hat, dass seinen Interessen in Sachen staatlicher Spionage in privaten Computern wirkliche Hindernisse durch dieses Urteil in den Weg gelegt worden sind. Beziehungsweise kann man auch sagen, so redet nicht jemand, der meint, dass seine Freiheit zur Durchsetzung seiner Ordnungsvorstellungen in Sachen Kontrolle der Bürger am Computer ernsthaft bestritten worden wäre. Es hört sich schon eher an wie eben ein regierender Minister, der aus Karlsruhe eine Anweisung bekommen hat, der er entnimmt, nicht etwa seine Gesetze wegzuschmeißen, sondern wie er seine Gesetzesentwürfe jetzt auf der Grundlage dieses Urteils umschreiben lassen muss, um genau so mit Gesetzen seine Ziele durchzusetzen. Also das nur mal vorab noch, was die Reaktionen angeht. Beide Seiten feiern dieses Urteil. Was die Karlsruher Richter geurteilt haben, ist nichts anderes als, sie haben ein komplett neues Grundrecht aus der Taufe gehoben. Grundrechte kennt man, stehen vorne drin in der Verfassung. Sagt jeder Mensch, das ist klasse, die hat man als Mittel gegen die Übergriffe gegen den Staat. Also, dass der Staat einem nicht so sehr reinfahren darf im privaten Leben. Das ist ungefähr das, wie jeder die Grundrechte einsortiert. Die Karlsruher Richter haben jetzt zu den bereits bestehenden Grundrechten, die es gibt, Unverletzlichkeit der Wohnung etc., haben sie das Grundrecht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme beziehungsweise kurz Computergrundrecht. Also zu den bestehenden hinzugefügt. Ab sofort gilt nach Karlsruher Urteil, das Arbeiten am und mit dem Computer ist eine Sache, die zählt zu, Zitat, dem wertvollen Gut der privaten Freiheit. Und Das ist die allgemeine Auffassung, das ist gut für den Bürger. Und hier will ich noch einmal stellvertretend die FR zitieren. Also die habe ich jetzt öfter mal im Angebot heute, die ist immer vom 28.02. Die sagt, auf Karlsruhe können sich die Bürger da verlassen. Auf Karlsruhe können sich die Bürger da verlassen, wo sie Politikern misstrauen. Sein Urteil zur Online-Durchsuchung bietet Schutz vor ausufernden Gelüsten zum Ausspähen im Netz. Es bindet Schäuble und Co. Soweit die FR.
Vielleicht, Elisabeth, auf dem Weg zur Erklärung dessen, worum es bei diesem Gesetz geht, mit dem ja, wie du jetzt nochmal nachvollzogen hast, eigenartigerweise beide Seiten so zufrieden sind, die Kläger ebenso wie die beklagte Seite. Folgende Zwischenüberlegung. Wovor bietet das Gesetz eigentlich keinen Schutz? Interessant ist ja, die allermeisten User, also so ungefähr alle von uns, die mit dem Computer zu tun haben, dürften es vermutlich gar nicht bemerkt oder auch gleich wieder vergessen haben, wenn sie es denn überhaupt mitbekommen haben, dass ihnen der Staat mit der Urteilsverkündigung am 27. Februar diesen Jahres das, wie es so schön heißt, wertvolle Gut der privaten Freiheit im Umgang mit ihrem Computer und allem, was daran hängt, geschenkt hat. Zunächst ist es kein Wunder, sage ich. Niemand hat sich dieses großartige Geschenk von höchster Stelle gewünscht noch bestellt. Und dieses geschenkte Recht, Grundrecht, unterstützt übrigens auch niemanden im alltäglichen Kampf mit der modernen Technik unter den Bedingungen der freien Marktwirtschaft. Die, wie es heißt in der Urteilsbegründung, grundrechtlich erhebliche oder das grundrechtlich erhebliche Schutzbedürfnis rührt ja gar nicht aus den Zudringlichkeiten her, mit denen sich der moderne Bürger abmüht, wenn er seinen Kram auf der Festplatte speichert, durch die weite digitale Welt surft, online kauft und verkauft, am PC arbeitet und über Gott und die Welt per Mausklick kommuniziert. Von den realen Belästigungen der digitalen Welt, denen der Mensch ausgesetzt ist, wenn die versammelte Geschäftswelt seinen PC mit einer Flut von Angeboten überschwemmt, ganz zu schweigen, die da jedes Mal, wenn man den Computer anstellt, ja flashweise über einen hereinbrechen. Was sich bekannterweise vor allem ziemlich unangenehm bemerkbar macht, sind alle jene Störfälle, welche dann ungebetene Geschäftemacher, Kriminelle oder auch alberne Hacker mit ihren Würmern und Viren verursachen. Dagegen muss sich der moderne User schon alleine schützen. Das ist nämlich einerseits, und das ist einerseits das riesige Feld jener Geschäftemacher, die technische Maßnahmen und Produkte zum Schutz vor ihresgleichen anbieten. Man weiß das ja. Man macht den PC an, schon heißt es, sie haben gewonnen. Wer darauf reinfällt, der hat wahrscheinlich den Wurm schon drin. Da tut das neue Computergrundrecht gar nichts, rein gar nichts zur Sache. Wenn es andererseits wirklich zu vertraglichen Kollisionen zwischen den sogenannten Usern und den sogenannten Providern kommt, die, wie der Name Provide schon sagt, irgendwelche Dienste im Netz zur Verfügung stellen. Wenn sich also eine oder beide Seiten geschädigt sehen, dann findet dieses Interesse schon einen Schutz. Aber in den einschlägigen Zivil- und Strafrechtsparagraphen, die es schon gibt. Dazu braucht es kein eigenes Grundrecht. Für die notwendigen Regelungen, die bei diesen vertraglichen Kollisionen notwendig sind, sorgt mittlerweile der Staat mit der entsprechenden Rechtspflegeabteilung. Auch hier scheidet das Recht, wie übrigens in den anderen Sphären der modernen Zivilgesellschaft, zwischen juristisch Erlaubtem und Unerlaubtem tun. Soweit es in diesen Bereichen zu Beeinträchtigungen kommt, mit denen der digital geplagte Mensch tagtäglich zu tun hat, ist die neue demokratische Errungenschaft namens Computergrundrecht weder von Belang noch von Nutzen. Und das erlaubt im Schluss, dass es darum, um das, was der Mensch, was ihn täglich betrifft, wirklich auch gar nicht geht bei diesem neuen Grundrecht.
Ja, da schließt sich die Frage an, um was geht's denn dann eigentlich bei diesem Grundrecht? Oder anders gesagt, was ist denn das für eine Schutzlücke, über die die Richter gesprochen haben, von der sie gemeint haben, die müsste jetzt geschlossen werden? Was du sagst, Franz, was du jetzt ausgeführt hast, heißt ja, mit den Ärgernissen, die sich die computernutzenden, sag mal, Konkurrenzsubjekte zufügen, also die Nutzer einerseits, die Anbieter andererseits, mit deren Streitereien hat das neue Schutzrecht nichts zu tun. Das hast du schon ausgeführt, das ist vielleicht nur noch der kleine Hinweis, das sind Kollisionen und Konflikte, die kennt man aus dem normalen Geschäftsleben. Die wiederholen sich natürlich, wenn man seine Geschäfte am Computer macht. Für all die Konflikte und Kollisionen ist also genauso wie auch sonst im normalen Geschäftsleben, wie Franz sagte, das Zivil- und Strafrecht zuständig. Also worin besteht die berühmte Schutzlücke? Es sind die staatlichen Praktiken, die den Grund dafür abgeben, dass die Richter diese Lücke ausgemacht haben. Um deren Schließung geht es beim neuen Computergrundrecht. Es ist nämlich so, seit die Segnungen der Informationstechnologie Einzug gehalten haben, seit die Leute also in Beruf und Freizeit sich damit beschäftigen, gibt es eine Abteilung staatlicher Behörden, die sich ganz genau für die Datenflut der Bürger interessiert. Kaum hat der Mensch den Computer und das Internet für sich und seine Interessen entdeckt, ist der Innenminister immer schon dabei. Anders gesagt, kaum hat der PC-moderne Mensch gelernt, die meisten mehr oder weniger mühsam, sich über diese Art von Medium flott und bequem mit anderen Menschen auszutauschen und auf ihm alles, was ihm mehr oder weniger wichtig ist, fein säuberlich in Dateien abzuspeichern. Im selben Moment oder mindestens genauso schnell haben auch die Innenministerien schon längst gehandelt und ihre verbeamteten Techniker angewiesen, mit diesem technischen Fortschritt in ihrer Zivilgesellschaft Schritt zu halten. Der Standpunkt, der da praktisch wird, den die Innenminister also praktisch geltend machen, der ist nicht mit Erfindung und massenhafter Verbreitung des Personalcomputers in die Welt gekommen. Dieses Bedürfnis, sofort und überall nachschauen zu können, wo Bürger Gedanken und Absichten entweder ablegen oder anderen mitteilen und erzählen, dieses Bedürfnis, das kennt man schon längst von vorher. Da gibt's etliche Gesetze zum Briefverkehr, zum Telefon, zur Überwachung der Wohnung, Stichwort Lauschangriff. In all diesen Gesetzen macht sich dieses Bedürfnis bereits geltend. Der Staat steht da einfach auf dem Standpunkt, erstens, oder einerseits, er weiß nicht genau, was hinter verschlossenen Türen gedacht und geplant wird, aber er will es wissen. Und heutzutage, also jetzt sind wir bei den informationstechnischen Systemen, im Zeitalter dieser Systeme heißt es eben, auch in dieser Hinsicht, auch bei dieser Technik mitzuhalten, für die Staatssicherheit und auf der Höhe der Zeit zu bleiben. Dem entnimmt
der Staat, der mit seinem Apparat an Technikern und Sicherheitsbeamten, da hat er ja ganze Abteilungen davon, dass er immer einen Schritt voraus sein muss. Also immer den Bürgern quasi einen Schritt voraus, und zwar nicht, weil er sich mit denen einen technischen Wettbewerb leisten will. Für den demokratischen Staat ist es überhaupt keine Frage, dass er als die herrschende Gewalt über seine Gesellschaft alles im Griff haben und behalten muss. Das heißt für ihn erstens, er muss in dieser Sphäre präventiv tätig werden und zweitens dafür sorgen, dass der Kontrollbedarf, den er hat, auch technisch realisiert werden kann. Da gibt es genügend engagierte Sicherheitspolitiker und Dienste, die warten auch nicht auf die rechtsförmliche Erlaubnis für so ein Vorgehen, geschweige denn, dass sie erst in Karlsruhe anrufen und sich Vorgaben von den Verfassungshütern machen lassen. Sie lassen schlicht umgehend die Kontrollmaßnahmen entwickeln, die sie entsprechend dem Stand der Technik in ihrer Gesellschaft brauchen. Schon seit die BRD besteht, ist dafür eine Abteilung nach der anderen in Sachen Verfassungsschutz und Polizei aus dem Boden gestampft worden. Alles andere wäre in den Augen der Politik unverzeihlich. Das würde sie sich als Versäumnis anlasten und kommt nicht in Frage. Für die vorausschauenden Politiker ist es also gar keine Frage, ob sie das dürfen, was sie tun. Also wem hier welches Recht oder Grundrecht zusteht. Sie setzen Recht durch und exekutieren das oberste Grundrecht einer Herrschaft. Und dieses Grundrecht besteht in der Sicherheit der Herrschaft. Dafür sind sie zuständig, und dieses Bedürfnis oder dieses Grundrecht, dieses Staatssicherheitsbedürfnis schließt für sie selbstverständlich die Kontrolle über ihr Volk ein. Deswegen, es ist jetzt ganz wurscht, welche Partei gerade an der Regierung ist, deswegen interessiert sich jede Regierung für das, was ihre Untertanen tun und lassen. Sie will ihnen, das habe ich schon gesagt, am liebsten bei dem, was die Leute tun und machen, immer einen Schritt voraus sein, also immer in der Lage sein, das zu kontrollieren, was die Leute machen. Der Witz daran ist, dass sie grundsätzlich offenbar, das entnehme ich all diesen Abteilungen und Tätigkeiten, die diese Abteilungen, die Kontrollabteilungen durchführen, die Staatsgewalt rechnet grundsätzlich bei ihren Bürgern mit dem Missbrauch, in dem Fall jetzt der neuen Computertechnik. Sie geht davon aus, dass die Leute an den Computern Sachen machen, die der Herrschaft missfallen. Also im Prinzip, was sie will, die herrschende Gewalt ist, um es mal in einem Bild auszudrücken, zumindest hinter all ihren Bürgern sitzen können, ihnen über die Schulter schauen können, wenn die sich vor ihren Bildschirmen was auch immer ausdenken. Von diesem Standpunkt, also von diesem Interesse, davon legen übrigens auch der Vorlauf des Urteils und die zahlreichen polizeitechnischen Initiativen von Schäuble und Co. für die präventive und straftatverfolgende Ausspähung von PCs, so Sachen wie Erfassung von Autokennzeichen etc., ein eindrucksvolles Zeugnis ab. Zusammengefasst heißt das, es wird also erstens in Sachen Überwachung und Kontrolle der Bürger alles gemacht, was die Minister der Staatssicherheit für nötig halten. Zweitens besorgen die sich und ihren Behörden darüber hinaus dann auch die rechtlichen Grundlagen für ihr Tun, wie das in NRW, hat der Franz in der Einleitung zitiert, geschehen war. Anderswo ist es geplant. Es werden dann Gesetze gemacht, mit denen der staatliche Zugriff auf private Daten geregelt wird. Das heißt, im Endeffekt, die Leute arbeiten, kommunizieren, sie spielen an den Computern, dass die Schwarte kracht. Und der Staat mit seinen Sicherheitssystemen spioniert überall da, wo er es für nötig hält und genauso viel, wie er es für nötig hält und wie er es sich deshalb auch per Gesetz erlaubt.
Also, das ist das erste Element. Das erste Element ist das, wenn es darum geht zu erklären, was hier geschützt wird und welches, denn wenn dieses Urteil jetzt angemeldet wird von Seiten des Verfassungsschutzgerichtes, des Bundesverfassungsgerichtes in Karlsruhe, dann unterstellt es, das ist der Gedanke, auf den es hier erstmal ankommt, eine Praxis, in dem der Staat als die Herrschaft immer schon unterwegs ist mit dem Standpunkt, alles das, was die Bürger denken und tun, mitzubekommen. Fast als ob er sich in einem Wettbewerb befände mit den ganzen neuen Möglichkeiten, die auch technisch angeboten werden, Schritt zu halten, immer schon da zu sein, wenn die Bürger sich über etwas austauschen können, wo der Staat dann nicht sicher ist, was es dem Inhalt nach ist. Das ist die eine Sache. Jetzt gibt es aber, und das gehört dazu bei der Erklärung, wie es ja geht, auch die zweite Seite, nämlich es ist Teil solcher rechtsstaatlicher Regelungen, dass sie der verfassungsgerichtlichen Überprüfung durch Rechtssubjekte, die klagebefugt sind, zugänglich sind. Also in dem Fall Computer-User, die sich in ihren grundgesetzlich garantierten Rechten verletzt fühlen. Ob das jetzt Grund ist, darüber zu jubeln, das ist eine andere Frage, wie das zu beurteilen ist, dazu kommen wir noch. Aber es ist richtig, das ist ja der ganze Witz an der Geschichte, eine hoheitlich sanktionierte Praxis, die staatlicherseits gang und gäbe ist, das hat man ja erfahren, wird jetzt, und die legalisiert werden sollte, wird jetzt in die Schranke gewiesen. In die Schranken gewiesen durch ein Urteil, das angestrengt worden ist, zum Beispiel durch einen liberalen Bundesinnenminister und andere besorgte Bürger. Sie haben vor dem Bundesverfassungsgericht Klage erhoben und Recht bekommen, mit der Folge, dass die entsprechenden Paragraphen im Landesgesetz Nordrhein-Westfalens für nichtig erklärt worden sind. Was für eine Auskunft hat jetzt eigentlich das Gericht erteilt? Erstens, so wie sich die Minister das Spionieren und Kontrollieren da freihändig genehmigen, so geht das nicht. Warum eigentlich nicht? Ja, in einem Punkt sind sich die Richter mit den Klägern einig. Gesetze wie das Inkriminierte aus NRW und andere Gesetzesentwürfe, wie es sie im rechtsstaatlichen Gebäude der BRD schon gibt oder wie sie geplant sind, nehmen sich mit ihren umfassenden, das meine ich mit freihändig, mit ihren allumfassenden Erlaubnissen zum Ausspähen privater Daten wie eine große und ganz grundsätzliche Misstrauenserklärung des Staates gegenüber seinen Bürgern aus. Die Bürger werkeln mehrheitlich ohne jeden staatsfeindlichen Gedanken an ihren PCs, entfalten in Beruf und Freizeit vermittels ihrer datentechnischen Systeme konstruktiv ihre Persönlichkeit, wie es das Gericht sieht, und die Politik denkt immer nur an das eine. Wie können wir die PCs der Leute ausspionieren? Das haben freie Deutsche in den Augen der Richter wie Kläger nicht verdient. Schließlich ist die Nutzung eines PCs aus dem Alltag ja nicht mehr wegzudenken. Und zwar nicht nur nicht mehr wegzudenken, sondern auch für sich alles andere als eine die Sicherheit des Staates gefährdende Tätigkeit. Wenn also der Computer ein praktisches Hilfsmittel und ein Erfordernis jedes rechtschaffenen Bürgers ist und bei so gut wie jeder gesellschaftlich nützlichen Tätigkeit im Einsatz ist, übrigens in der Sprache der Richter hört sich das dann so an, wenn es denn so ist, dass die Nutzung der Informationstechnik für die Persönlichkeit und die Entfaltung des Einzelnen eine früher nicht absehbare Bedeutung erlangt hat, wenn die jüngere Entwicklung der Informationstechnik dazu geführt hat, dass informationstechnische Systeme allgegenwärtig sind und ihre Nutzung für die Lebensführung vieler Bürger von zentraler Bedeutung ist. Also, nochmal normal formuliert, wenn der Computer ein praktisches Hilfsmittel ist, nicht mehr wegzudenken ist und Erfordernis jedes rechtschaffenen Bürgers heutzutage im Alltag. Und der Staat die informationstechnischen Systeme ausspähen kann. Dann, jetzt kommt die erste Abteilung des Karlsruher Richterspruchs, haben die Bürger, die tagtäglich gehorsam und ohne jede böse Absicht davon Gebrauch machen, schon auch ein Anrecht auf ein gewisses Grundvertrauen von Seiten des Staates.
Genau. Das ist der entscheidende Punkt in dem Urteil. Zumindest in der ersten Hälfte. Was du jetzt gesagt hast, Franz. Dass der brave Bürger ein Recht darauf hat, dass der Staat ihm nicht im Ausgangspunkt schon mal prinzipiell misstraut. Die Karlsruher Richter haben den Staat daran erinnert, dass er selber doch schließlich seinen Bürgern dieses Vertrauen grundgesetzlich verbindlich erklärt hat. Es gibt doch den Artikel 2 Grundgesetz, freie Entfaltung der Persönlichkeit. Darin hat der Staat dem Bürger genau dies, die freie Entfaltung, zugesagt, grundgesetzlich garantiert, und die, so die Richter, hat auch zu gelten, wenn die Persönlichkeit am PC sitzt. Es ist also von Karlsruhe aus eine Erinnerung des Staates daran, was er im Prinzip oder an die Prinzipien, denen er sich im Prinzip verpflichtet hat. Die Person darf sich frei entfalten und dazu gehört, die anderen Gesetze haben wir schon erwähnt, Privatheit beim Briefeschreiben, beim Telefon, bei der Wohnung, da darf der Bürger die Tür zusperren. Diese grundsätzliche Vertrauenserklärung, die mahnen die Richter auch für den PC an. Anders gesagt, eine korrekte, im Sinne des Grundgesetzes, rechtsstaatliche Ordnung hat gefälligst nicht damit loszugehen, dass sie dem Staat mit einem, dass sie dem Bürger mit einem in ein Polizeigesetz gefassten Generalverdacht gegenübertritt, sondern vielmehr mit einem ausdrücklichen Vertrauensvorschuss des Staates für das systemkonforme Tun der Bürger. Und dazu gehört eben heute auch, wenn jetzt schon jeder am Computer rumtut, und das Zeug so wichtig ist, eine Art von allgemeiner Lizenz zum freien IT-Gebrauch. Die Auffassung des Gerichts heißt also, nur weil überall Daten ausgetauscht und die digitalen Systeme im täglichen Einsatz sind, geht es doch nicht einfach an, dass die Herrschaft deshalb schon von vornherein ihre Untertanen, die an den Computern sitzen und dieses moderne Handwerkszeug nutzen für ihre Interessen und Bedürfnisse, dass die dann deswegen schon als potenzielle Saboteure des Staates betrachtet werden. Stattdessen, so Karlsruhe, hat der Staat das digitale Klicken und Surfen zunächst einmal quasi zumindest als ersten Schritt und Akt seinen Bürgern als dieses verbriefte Rechtsgut, als private Freiheit, auf die sie ein Recht haben, zu schenken und ihnen das Recht, genauso wie die anderen, die ich eben erwähnt habe, wie Unverletzlichkeit der Wohnung oder der Post, des Post- und Fernmeldegeheimnisses, zu gewährleisten. Weil auch das Computerwesen, also aus Sicht der Richter heutzutage, so bedeutsam ist und im Prinzip jeden Menschen, zumindest vom späten Kindesalter an betrifft, haben sie den Usern neben diesen bekannten Schutzgütern wie Telefon, Wohnung, ein eigenes und spezielles Grundrecht gestiftet. Das ist die Leistung, die erste Leistung dieses Gerichtsurteils. Dieses Grundrecht soll, so Zitat aus dem Urteil, die Vertraulichkeit datentechnischer Systeme vor Übergriffen schützen. Ist das erstmal erledigt, also ist das erstmal etabliert, dass es auch in dieser Sphäre jetzt das allgemeine Persönlichkeitsrecht in Sachen Computer gibt, dass also auch in diesem Bereich das Recht auf freie Entfaltung der Person gewährleistet ist, dann, ja dann, da hat auch das Gericht nichts gegen, dann kann ein Gesetz, wie es heißt, das Nähere regeln. Also erstens das Rechtsgut auf private Nutzung des Computers installieren und garantieren. Zweitens ein einfaches Gesetz, also keines, was dem Grundgesetz gleichrangig ist. Mit einem einfachen Gesetz kann der Staat jetzt auf der Grundlage, dass er jedem diese Freiheit des Surfens garantiert, kann er jetzt Ausnahmen definieren, die Polizei und Verfassungsschutz von der grundsätzlich gewährleistenden Vertraulichkeit privater Datenströme erlaubt sein sollen. Diese Klarstellung, sozusagen von den Höhen der deutschen Verfassung herab, die ist mit dem jüngsten Urteil passiert. Ab jetzt achtet die deutsche Staatsgewalt dieses von Karlsruhe angemahnte grundrechtlich erhebliche Schutzbedürfnis ihrer Bürger, wenn diese vor dem PC hocken und surfen und die Staatssicherheit im Akt daneben dringend nachsehen muss, was die Leute da im Internet suchen.
Dann ist aber die Gewährleistung, um die es hier geht, der Freiheit im Gebrauch des Computers und seiner Daten oder der eigenen Daten am Computer nicht mehr und nicht weniger als eine generelle Erlaubnis. Die Menschen benutzen Computer, so wie es ihre Fähigkeiten erlauben und ihre Interessen verlangen, und die staatliche Gewalt stellt in einem hoheitlichen Akt klar, dass sie das von ihr aus auch dürfen. Das zeugt erstens nicht von einer Art Desinteresse der staatlichen Gewalt gegenüber dem bunten Treiben der Menschen vor ihren Computern. Im Gegenteil. Private Freiheit herrscht nicht dann, wenn die Leute mehr oder weniger sich selbst überlassen, ihren Interessen in diesem Fall vor dem PC nachgehen. Freiheit herrscht erst dann, das ist mit diesem Urteil klargestellt worden, wenn die monopolistisch über allen thronende Gewalt klarstellt, wie sehr sie das Ganze etwas angeht. Sie dekretiert von oben herab im Grundrecht, dass alle Bürger ausschließlich von ihren Gnaden on- und offline unterwegs sind. Vielleicht ein nicht ganz einfacher Gedanke, weil jeder auch immer gewohnt ist, in dieser Kategorie erlaubt, verboten zu denken. Deshalb noch einmal anders formuliert. Der Bürger surft, speichert und löscht seine Daten. Denkst du? Wenn er das macht, dann macht er das nicht nur, sondern er genießt ohne dass er sich das bestellt hat, ein hohes staatliches Rechtsgut. Er darf das nämlich. Während die liberalen und kritischen Geister noch über die Erlaubnis jubeln, haben sie unseres Erachtens schon etwas verpasst. Nämlich, dass ihre unschuldige und heutzutage mehr oder weniger unverzichtbare Tätigkeit am Computer mit diesem "ihr dürft es" ganz und gar von der staatlichen Herrschaft abhängig gemacht worden ist. Jetzt eben surft der Mensch nicht mehr einfach, sondern er darf surfen, weil der Staat es genehmigt hat, also mit seinem hoheitlichen Willen abgesegnet hat. Aus der Arbeit am Computer ist ein rechtlicher Hoheitsakt geworden. Jetzt darf der moderne Bürger seinen Computer privat unbehelligt benutzen, weil und solange der Staat das Computern als Beitrag zur, wie Elisabeth es ausgeführt hat, grundgesetzlich geschützten Entfaltung der Persönlichkeit anerkennt. Das ist, mag praktisch jedem so selbstverständlich sein. Theoretisch im Sinne des kritischen Nachdenkens darüber, des Versuchs, das zu erklären, ist es wirklich nicht. Man kann sich das vielleicht noch einmal kurz folgendermaßen klar machen. Die Erlaubnis zum Surfen und Speichern von Daten, du darfst deinen PC benutzen, wäre geradezu absurd, wenn sie von einer anderen Stelle ausginge. Lächerlich, wenn sie sich die User untereinander gewähren würden. Ich schicke dir jetzt eine Mail und du darfst mir antworten. Aber auch seitens der Hersteller, die immerhin die Geräte zur Verfügung stellen, wäre es widersinnig, wenn sie dem Endverbraucher sein Gerät mit einem "du darfst es jetzt benutzen" verkaufen. Bestenfalls ließe sich da ja noch ein "du kannst mit diesem schönen Gerät etwas anfangen" halten. Das "du darfst" unterstellt eine Gewalt, von der diejenigen abhängen und der diejenigen unterworfen sind, denen diese Genehmigung gewährt wird. Der Staat bezieht jede noch so unschuldige Tätigkeit seiner Bürger auf sich und macht daraus einen Akt seines herrschaftlichen Genehmigens. Das sollte nicht vergessen, wer sich darüber begeistert, dass der Staat seinen Bürgern in einer großartigen Geste der Zurückhaltung genehmigt, dass sie im Notfall ihre vielen und schönen Sachen auf den Festplatten für sich behalten können. Vollkommen egal, ob sie ihre intimsten Erlebnisse auspacken, ob sie sie wirklich für sich behalten wollen oder ob ihnen gar nicht einfällt, dass ihre Festplatte vielleicht etwas Geheimnisvolles enthalten könnte. Jetzt haben sie alle ein Recht auf Geheimnisse, ihre privaten zumindest, vor der Staatsgewalt.
Bei diesem Recht, bei dieser Konzession bleibt es allerdings nicht. Also was du ausgeführt hast, heißt ja, der Bürger darf das, was er eh macht oder gemacht hat. Der hat schon vorher gesurft, beziehungsweise surft auch noch, während in Karlsruhe geklagt wird und so weiter. Er macht das aus seinen Kalkulationen und Interessen heraus. Wenn der Staat jetzt sagt, du darfst es, vielleicht auch mal so rum, dann warum soll man diesen Akt der Erlaubnis eigentlich unbedingt als eine derartig tolle Gewährung und Leistung ansehen? Man merkt es beim Surfen sowieso nicht. Zweitens macht man es doch wirklich aus ganz anderen Gründen. Gut, aber wie gesagt, dabei, bei diesem einen Punkt, ihr dürft privat surfen, bleibt es nicht. Das ist nur der Auftakt in dem insgesamt 106-seitigen Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Ein paar Sätze weiter, nachdem klargestellt ist, dass der Staat das gefälligst seinen Bürgern zu erlauben hat, wird demselben Staat sein Kontrollinteresse höchst richterlich genehmigt. Da heißt es nämlich, Zitat aus dem Urteil: Das Grundrecht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme ist nicht schrankenlos. Eingriffe können sowohl zu präventiven Zwecken als auch zur Strafverfolgung gerechtfertigt sein. Zitat Ende. Was auch sonst, möchte ich da sagen. Auch die Richter anerkennen nämlich, dass der Lizenzgeber, also derjenige, der den Bürgern diese Erlaubnis erteilt, der den Bürgern die Freiheit garantiert, dass der gerade als Lizenzgeber mit seinem Interesse an Zuständigkeit an oberster Stelle steht. Also das Kontrollinteresse des Staates, die Zuständigkeit für sein Volk und die Kontrolle über sein Volk sind maßgeblich, sind so zu bewerten, sagen die Richter, dass der Staat wegen seiner Sicherheit selbstverständlich seine Kontrolle ausüben und seine Bürger ausspionieren darf. Das ist etwas, was ein Staat, der seinen Bürger diese Freiheit auf die Entfaltung der Persönlichkeit schenkt und gewährt, was ein solcher Staat allemal verdient hat. Dieses höchste Sicherheitsinteresse also ist nun, das ist der Witz oder der kleine Trick von diesem Urteil, gefasst in eine Form einer Ausnahme von einer Regel. Die Regel heißt, das war das, was der Franz eben nochmal ausgeführt hat, die Bürger haben ein Grundrecht auf private Freiheit am Computer. Sie dürfen, was sie tun. Dann sagt das Gericht, die Ausnahme heißt, der Staat darf sie bei der Ausübung dieser Freiheit kontrollieren. Da stellt sich die Frage, worin besteht jetzt eigentlich genau diese Einschränkung? Was ist da die Vorgabe aus Karlsruhe? Also Beamte in Bund und Länder, die diese Tätigkeit für den Staat ausüben, diese Kontrolle, die dürfen nämlich jetzt nur noch so nachschauen, wie es die Richter aufgeschrieben haben. Und da haben sie ein paar Anforderungen gestellt. Es müssen bestimmte Anforderungen erfüllt sein, damit die staatlich verordnete Spionage in Ordnung geht. Zitat aus dem Urteil, staatlicher Zugriff auf private Computer ist nur dann erlaubt, wenn bestimmte Tatsachen auf eine im Einzelfall drohende Gefahr für ein überragend wichtiges Rechtsgut hinweisen, selbst wenn sich noch nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit feststellen lässt, dass diese Gefahr schon in näherer Zukunft eintritt. Wenn also eine Gefahr besteht, wenn der Staat eine Gefahr definiert, dann darf er seine Bürger kontrollieren. Andererseits, so die Richter, nur dann, das hat immer den Charakter der Ausnahme mit diesem nur. Andererseits aber nur dann, wenn diese drohende Gefahr auch schon so konkret ist, dass im Einzelfall es wirklich wahrscheinlich ist, dass ohne ein Eingreifen des Staates ein Schaden für die vom Staat garantierten Schutzgüter verursacht wird. Und diese konkrete Gefahr, die die Richter zitieren, von der die der Staat definieren muss, ist durch drei Kriterien bestimmt. Da geben sie auch genaue Handlungsanweisungen an die verbeamteten Diener des Staates, die zu erfüllen haben, beziehungsweise nach denen, die sich zu richten haben. Die konkrete Gefahr muss, Zitat, den Einzelfall betreffen. Sie muss eine zeitliche Nähe des Umschlagens einer Gefahr in einen Schaden bedeuten und es braucht einen Bezug auf eine individuelle Person als Verursacher. Gut, ich habe es vielleicht nicht ganz ausführlich zitiert und es ist auch alles etwas kompliziert formuliert. Aber ich wollte schon ein kleines Stück draus hier vorführen, weil, so kompliziert es auch klingt, den sachlichen Auftrag, den man diesen Kriterien und den Einschränkungen, die die Karlsruher Richter dem Staat da vorgeben, den sachlichen Auftrag kann man dem sehr klar entnehmen. Die vielgerühmte Bremse, die sie eingeschoben haben gegenüber den wild gewordenen Sicherheitsfanatikern, wie es immer heißt, die angeblich so hohen Hürden gegen den, Zitat, ausufernden Präventionsstaat, welche die Richter aus Karlsruhe angeblich errichtet haben, verpflichten die agilen Sicherheitspolitiker auf was eigentlich? Auf nicht weniger als das, was ihr eigenes staatliches Sicherheits- und Ordnungsinteresse ist. Also, anders gesagt, Online-Untersuchungen sind erlaubt. Juristisch einwandfrei sind sie dann, wenn eine konkrete Gefahr für ein Verbrechen gegen eine Person oder gegen den Staat vorliegt. Sonst nicht. Ja, fragt man sich ja, wann sonst soll der Staat denn auch, oder warum sonst soll der Staat denn auch irgendjemanden kontrollieren und ausspähen? Verbrechen gegen Personen oder den Staat, das sind die Gründe, beziehungsweise die Annahme desselben. Das sind die Gründe, die ein Staat anführen muss, wenn er die jetzt juristisch einwandfreien Online-Durchsuchungen in Auftrag gibt. Einfach so auf Vorrat ausspähen, das ist ja bescheuert. Also dieses Interesse, dieses staatliche Interesse gibt's überhaupt nicht. Was das Urteil also beinhaltet, beziehungsweise was die Richter in Karlsruhe machen, ist nichts anderes, als mit ihren Anforderungen an die Online-Untersuchungen die versammelten Innenminister in aller Deutlichkeit an den Zweck ihrer Maßnahmen zu erinnern. Mit belanglosem privatem Scheiß auf den Festplatten haben sich die Ermittler gefälligst nicht zu befassen. Na, wahr, das ist echt Wahnsinn, das ist eine Einschränkung. Das bleibt, da sind die Richter davor, das heilige Reich der Persönlichkeit. Ich glaube, gehen wir davon aus, dass die Minister mit dieser Einschränkung ganz gut leben können. Es hat bei den Online-Durchsuchungen allein um die Sicherheit der Staatsmacht vor Verbrechern und Feinden zu gehen, spioniert werden darf nur dann, wenn es von Staats wegen wirklich nötig ist. Und um das herauszufinden, mahnen die Richter so eine Art Garantie an. Also ein rechtsstaatliches Verfahren, dafür stehen die Kriterien, die ich eben zitiert habe, in dem künftig jede Online-Untersuchung als Abwägung von den konkurrierenden Rechtsgütern abzuwickeln ist, Persönlichkeitsrecht, also Recht auf freie Entfaltung der Person einerseits, gegen Staatssicherheit andererseits.
Jetzt zum Schluss vielleicht noch zwei Bemerkungen. Also zurückkommt auf unsere Ausgangsfragen. Worin besteht der Schutz, den das neue Computergrundrecht bietet? Ja, es besteht eben darin, dass eine Abteilung, die Rechtsförmigkeit des staatlichen Handelns überprüfende Abteilung, anmahnt, dass die staatliche Gewalt doch wirklich in ihrem Handeln selbst unterscheiden soll zwischen Angriffen, die es auf sie gibt, meinetwegen mit neuen Technologien, wenn es heißt Angriffen auf die staatliche Gewalt, dann eben auf die Grundrechte, und überflüssigen Sachen, die für sich nicht im geringsten als staatsgefährdend zu erkennen sind. Das, was dort angemahnt wird als Schutz, bezieht sich auf eine Praktik, die auch schon vorher existiert hat und die typisch und üblich ist für staatliche Handeln. Was der Staat nötig hat und für nötig hält, bei der Kontrolle der Bürger, das führt er durch. Danach schaut er dann, wenn dagegen geklagt wird, ob es rechtsförmig ist. Unterstellt bei der ganzen Sache ist das prinzipielle Herrschaftsverhältnis und das prinzipielle Kontrollbedürfnis des Staates seinen Bürgern gegenüber, das da grenzenlos ist und jetzt auf seine Grenze hin eingeklagt wird. Mehr ist eigentlich nicht zu sagen. Was jetzt da noch kommt, ergibt sich daraus, nämlich zum Beispiel eine Menge Arbeitsplätze. Schließlich will das ja alles jetzt überprüft werden. Muss man jetzt einem Anfangsverdacht nachgehen oder nicht? Ja, Behörden bekommen Zusatzaufgaben. Stäbe von Polizisten und Juristen dürfen sich beim Sichten des Materials jetzt zuarbeiten. Die Richterbunde klagen ein, oder der Richterbund klagt ein, er hätte gar nicht genug Personal, denn schließlich lässt sich jetzt ja erst beim Sichten selbst feststellen, das heißt beim Ermitteln, Ausspionieren, Mitteln, Ermitteln und Sichten feststellen, ob das Material, dessen man habhaft geworden ist, jetzt den Verdacht rechtfertigt oder nicht. Da jetzt die große Kritik anzusetzen, das halten wir für verfehlt. Der Delinquent gerät nur wegen seiner Verbrechen und Vergehen in die Mühlen der Justiz. Sein Grundrecht auf Entfaltung seiner Persönlichkeit und auf die Vertraulichkeit seiner gesetzestreu verwendeten Hard- und Software bleibt selbstverständlich unangetastet.
Ja, genau. Vielleicht noch einen zweiten Ertrag, den der mit dem Urteil, der bei dem Urteil noch rumkommt. Die Gewalt, die Staatsgewalt, die da jetzt rumspioniert, ist Kraft des angeordneten Verfahrens legitim. Also wenn sie all die Kriterien erfüllt, die Karlsruhe vorgibt, dann geht die Sache in Ordnung. Dann handelt es sich nämlich nicht um staatliche Willkür. Jetzt ist also alles in Ordnung, weil die grundsätzliche Vertrauenserklärung des Staates an seine Bürger erneut bekräftigt wurde und die misstrauische Ausspähung ihrer privaten Dateien nur als Ausnahme erlaubt ist. Jeder hat das Recht auf seinen Liebesbrief. Schäuble und Co. haben mit dem neuen Grundrecht jedenfalls den verfassungsrechtlich einwandfreien Auftrag, ihre Staatssicherheitsdienste technisch und gesetzgeberisch auf den neuesten Stand zu bringen. Und das lassen diese Herren sich nicht zweimal sagen.